der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute ist das eine Folge, auf die ich mich schon ganz lange freue. Wir nennen es die Effizienzfolge. Herzlich willkommen, Tim Nennen. Moin, Tim.
Moin, Erik. Vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf.
Ja, du bist ja mein Lieblingsstammgast. Und was verbirgt sich unter der Effizienzfolge? Ich habe das so verstanden, dass wir heute über die versteckten Profitabilitätsfallen oder Potenziale, wenn wir positiv formulieren wollen, sprechen. Ich finde das ganz besonders wichtig, weil natürlich jetzt alle gerade in dieser wirtschaftlichen Phase sehr viel über Topline-Growth sprechen. Aber Topline am Ende zahlt ja nicht die Miete, sondern wir wollen ja profitables und nachhaltiges Wachstum haben. Und da geht viel auf der Strecke verloren. Und das sind keine, und das vorweg schon mal gesagt, das ist kein einfaches Entertainment-Format heute. Wir werden das natürlich so entertaining wie möglich machen. Aber das ist ein hochrelevantes Thema. Und wir werden uns beide sehr stark auf E-Commerce-Themen fokussieren, weil man im E-Commerce am besten Ursache und Wirkung kennenlernen kann. Aber ich finde, also ich habe es gemerkt im Vorgespräch, dass sich das auch über viele D2C, über viele normale Brand-Marketing-Themen auch wirklich transferieren lässt. Habe ich das so halbwegs richtig wiedergegeben? Voll die lange Intro.
Ja, perfekt wiedergegeben, Erik. Es ist genauso, wie du sagst, man kann das auch über E-Commerce-Brands hinaus gut anwenden. Die Logiken lassen sich anhand von E-Commerce ganz gut erklären, aber genauso gilt das auch für Brands und Absatzkanäle abseits des E-Commerce. Und wie du sagst, es High Level gucken wir immer auf Revenue Growth, aber die Profitabilität leidet häufig darunter. Und meistens sind die Leaks, wo die Profitabilität leidet, die kleinen im Detail. Und deshalb lohnt es sich eben auch genauer hinzugucken. Und das machen wir heute in der Folge.
Sehr gut. Und diese Leaks sind nicht immer nur klein, sondern die eigentlichen Ursachen sind zwar klein. Und das Schlimme ist, es ist so von der Verantwortung oft so verteilt. Das will ich ja noch nicht gleich spoilern. Aber es ist gar nicht so isoliert, trivial, diese Leaks zu stopfen. Löcher stopft man, ne? Oder zu beheben.
Richtig, man bräuchte eigentlich mehr Finger, als man in den Händen hat, um die ganzen Löcher zuzuhalten. Es sind eben viele kleine, die aber im Zusammenspiel dann einen großen Einfluss auf die Marge haben.
Deshalb könnt ihr am Ende diese Folge an euren CFO, den Chefcontroller oder ähnliches weiterleiten. Die Struktur, die wir uns so vorgenommen haben, ist erstmal, wir haben schon ein bisschen über das Warum gesprochen, über das Was, und am Ende wollen wir auch über das Wie sprechen, also wie konkret, wie kann ich Handlungen, Initiativen ergreifen, um diese Leaks zu stopfen, zu beheben. Wollen wir so vorgehen?
Klingt gut.
Okay, sehr gut. Lass uns kurz vielleicht noch mal einmal über das, wo tauchen eigentlich diese Leaks auf, oder was meinen wir überhaupt, wenn wir von diesen Profitabilitätsleaks sprechen?
Also wir haben uns, als wir uns im Vorfeld über die verschiedenen Gründe besprochen haben, haben wir eigentlich festgestellt, man kann das ganz gut in so drei Cluster einteilen. Nicht? Also der ganze Bereich Marketing ist ja schließlich auch ein Marketing-Podcast. Hier ist sicherlich einer, wo viel Profitabilität verloren gehen kann, wenn man nicht genau hinguckt. Das zweite ist so der ganze Bereich Supply Chain, Vertrieb. Und der dritte Bereich ist das, was du eben schon so angeteasert hast, dass die verschiedenen Teams eigentlich nicht miteinander verbunden sind.
Die Organisation.
Und die Organisation, richtig. Und dass aufgrund des Setups in der Organisation viel Profitabilität liegen gelassen wird.
Also gerade, ich finde, auch in E-Commerce- oder D2C-Geschäftsmodellen merkt man, wie schnell Marketing auch an Grenzen kommt, weil Marketing ist ja keine isolierte Disziplin, sondern sie braucht am Ende, der Weg zum Produkt, das Produkt selbst und alles, was danach kommt. Deshalb, das passt ja zu dieser holistischen Sicht, die wir hier angehen wollen.
Ja.
Gut, weil Marketeers, und das ist ja hier die Hauptzielgruppe, ja grundsätzlich ungeduldig sind und auch zu Abkürzungen neigen. Oh, wie gemein, aber Sato, vielleicht fangen wir erstmal mit so ein paar Beispielen an, die vielleicht ihren Ursprung primär im Marketing, im Media-Bereich haben.
Ja, also erstmal ist es im Digital-Marketing mit E-Commerce-Brands einfach noch direkter von der Wirkung. Also wenn ich dort Marketing fehlsteuere, dann schlägt das halt sehr viel schneller auf meine Profitabilität durch, weil ich einfach einen direkten Effekt des Marketings häufig habe. Und bei Brands, die eher in klassischen Kanälen unterwegs sind, ist es vielleicht ein bisschen zeitverzögerter. Und darum lässt sich das ganz gut im E-Commerce darstellen.
Aber unsere Hypothese ist, dass die Ursache eigentlich in beiden Geschäftsmodellen die Wirkung
absolut
ist, sondern einfach nur die Transparenz im D2C halt größer wahrnehmbar ist.
Genau, genau so ist es. Also so typische Probleme, die eigentlich im Marketing aufkommen können, ist, wenn man jetzt mal im Performance-Marketing anfängt, dass man Produkte oder Services bewirbt, die nicht zur Verfügung stehen. Bei Produkten lässt sich das sehr einfach darstellen. Ich habe Produkte, die häufig zum Beispiel out of stock laufen. Das heißt, ich steuere Traffic auf Landingpages und tue eigentlich alles dafür, dass die Kunden, die auf der Landingpage landen, nicht konvertieren können. Und das schlägt sich im Endeffekt natürlich auch auf die Performance dieser Marketingkampagnen durch.
Das ist ein Klassiker. Das, lass mal kurz über mögliche Ursachen sprechen. Also das Erste ist, man bewirbt ja in der Regel Produkte, die sich in der Planung, also die sind in die Planung reingekommen, weil sie sich gut verkaufen lassen. Wie kannst du zu weit kommen, weil die Disposition nicht mit der Kampagnenplanung abgestimmt wurde, oder? Was kann es auch noch für Gründe geben?
Genau, also in den Zeiten wie heute, wo es immer mal wieder zu Lieferproblemen aufgrund von Supply Chains kommt, spielen auch andere Sachen eine Rolle. Stimmt. Aber im Endeffekt ist das, was du sagst, der Kern, dass nicht das Marketing und Supply Chain nicht eng miteinander verzahnt sind. Das kann aber auch alleine innerhalb des Marketings liegen, wenn beispielsweise Performance-Marketing-Teams nicht abgestimmt arbeiten mit Brand-Marketing-Teams, die Upper-Funnel-Kampagnen schalten. Also ein typisches Beispiel sind zum Beispiel TV-Flights, wo viel Media-Budget in kurzen Zeitraum investiert wird und wo zusätzliche Nachfrage generiert wird, die sich sonst eigentlich im Jahresverlauf nicht widerspiegelt. Und dann kann das schlecht antizipiert werden, weder von dem Performance-Marketing, aber vor allen Dingen durch die Supply Chain nicht. Und da führt es dann eben dazu, dass Produkte out of stock laufen und die Performance-Marketing-Kampagne dann einfach ins Leere greifen.
Was nochmal kurz zu den Ursachen. Die greifen dann ins Leere. Die Ursache dafür kann eine Störung in der Versorgung sein, also eine Supply Chain Störung. Das kann aber auch eine, also das war auch schon früher, es gab es auch schon vor diesen großen Wellen der Supply Chain Störung, die wir jetzt praktisch zum ersten Mal so richtig ab März 2020 erfahren haben, war das ja auch schon der Fall. Ne? Also ich kann das nur aus der Newsletter Planung, aber auch in der SEA Planung, wo du denkst, ey, eine SEA Kampagne, also SEA ist ja praktisch eine Always-On-Kampagne. Wie kann das sein, dass du dann praktisch einen Deepling auf ein Produkt schickst, was nicht konvertieren kann?
Ja, die Gründe können wirklich ganz vielfältig sein, warum die Produkte nicht verfügbar sind. Ein anderes Beispiel ist, dass verschiedene Distributoren oder Retail-Partner mit Ware ausgestattet werden und dass dann einzelne Kanäle nicht genug Ware bekommen, aber die Marketingkampagnen auf diesen Kanälen nicht entsprechend angepasst werden. Die müssten entsprechend ja dann beispielsweise reduziert werden, wenn ein Kanal mit weniger Ware versorgt wird. Und dieser Disconnect führt aber eben dazu, dass das in der Regel nicht passiert. Und je nach Werbeprodukt, also nach Kampagnentyp zum Beispiel, findet trotzdem eine Auslieferung dieser Kampagnen statt. Und dann schüre ich natürlich erstmal eine schlechte User Experience, weil die Leute kommen auf eine Seite, wo sie nichts machen können, sie können nicht bestellen und ich verbrenne Mediabudget, weil die Kosten, die ich für die Traffic-Steuerung hier auf die Produktseiten beispielsweise oder auf die Brandstores habe, führt ins Leere.
Gut, wenn ich jetzt Joghurt verkaufe oder Bier, dann verstehe ich das. Wenn ich aber Produkte jetzt im D2C oder E-Commerce verkaufe, dann habe ich da schon weniger Verständnis, weil eigentlich müsste ja dann, egal wie ich messe, auf ROAS, CPO, Kosten-Umsatz-Relation, müsste dann relativ schnell, also klar, sagst du auch, hängt von der Kampagnenart oder von der Kanalart ab, aber ich müsste ja dann irgendwann schon merken, dass ich hier ein Problem in meinem System habe, oder?
Das stimmt, das schlägt sich natürlich dann im ROAS nieder. Dann geht man erstmal auf die Suche, wo kommt das Ganze denn her, und nicht immer sofort wird dann die Verfügbarkeit sofort identifiziert, sondern man klopft erstmal alles andere ab. Und selbst wenn man die Verfügbarkeit dann identifiziert, ist ja der nächste Schritt, dass sich die Teams dann auch alignen und das Kern des Problems in Angriff nehmen, damit man nicht in einem Monat, in zwei Monaten wieder in das gleiche Problem reinläuft.
Ja, verstehe ich. Mein Lieblingsbeispiel aus meiner Audit-Vergangenheit, war beim Reiseveranstalter, knaller Angebot und auch guter Traffic, gute Micro-Conversion, aber schlechte Buchung. Und dann gingen die Analysen los und die Antwort für diese unglaublich schlechten Buchungen waren, es gab zwar Kapazitäten von Hotels, ja, aber keine Flüge. Also ja. Und das Dumme ist, wenn du das händisch getestet hast, gab es die Flüge. Du hättest halt genau die Daten testen müssen, die wir in Hamburg nicht getestet haben, nämlich zum Beispiel Schulferien in Bayern. Ja. So, das ist aber auch schon eine ältere Geschichte. Aber ich glaube, das Muster wird ganz, ganz gut deutlich, dass es verteilte Systeme sind und Ursachen, die Conversion-Barrieren oder Hürden sind, die nicht sofort systemisch in einem Marketing-System abgebildet werden oder zumindest nicht vollends abgebildet werden.
Genau, und es wird halt dann auch recht schnell kleinteilig. Also wenn du dir jetzt mal nicht eine Reise vorstellst, sondern eine Schlagbohrmaschine, die gibt es ja auch in unterschiedlichen Varianten. Und dann kann es sein, dass der Topseller, der vielleicht für 40-50% der Sales verantwortlich ist, nicht verfügbar ist, die anderen Varianten aber schon. Wenn ich dann einfach mir meine Produktdetailseite oberflächlich angucke, sieht die verfügbar aus. Ja, genau. Ich identifiziere das Problem gar nicht und ich muss dann eben über eine tiefere Analyse erst feststellen, dass es der Topseller ist, der das Problem verursacht.
Ja. Weißt du, was der größte, also jetzt in meinem alten Beispiel, was die größte Hürde war für die Aufklärung dieses Problems?
Na?
Hypothesen des Managements.
Die in eine ganz andere Richtung
gehen. Ja, total, klar, weil die sich am Produkt aufgehängt haben. Die haben dann gesagt, ja, nee, ist doch klar. Also oder die haben dann irgendwann nicht so Sachen, die man so erklären kann, dass die Destination ist nicht gut, die Marke ist nicht gut, der Preis stimmt nicht. Aber alles Mumpitz, war wirklich totaler Quatsch. Ja. Es lag einfach nur daran, du konntest, wenn du zu den bayerischen Sommerferien raus wolltest, hat er dir praktisch im Ende des Bestellschrittes gesagt, nee, wir haben leider keine Flüge. Was echt doof ist, wenn du eine Pauschalreise buchst. Ja. Aber die Hypothesen des Managements, die auch praktisch keiner widersprochen hat, weil die mussten es ja wissen oder hätten es wissen können, die standen im Weg, um dann wirklich diese nitty-gritty Tiefenanalyse zu machen, die stand dem im Weg. Hast du das, dieses Opinion of the Highest Income ist in meiner Performance-Marketing-Karriere oft so mal die Ursache gewesen, warum eigentlich echte Ursachen zu spät analysiert werden. Ja. Was gut ist, wenn du dann ein richtiges Audit machst, aber
das dauert. Für den Audit ist es dann gut, aber das Problematische ist eben, es geht ja nicht um wenige Tage, die da verstreichen, sondern meistens ist Monate.
Ja, so.
Über die man eigentlich dann Profitabilität verliert.
Ja, klar. Okay, verstehe ich. Also Produktverfügbarkeit und isoliert von, ich finde das ein schönes plastisches Beispiel, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Haben wir sonst noch Beispiele aus dem Media-Marketing-Bereich oder wollen wir noch was anderes nehmen?
Genau, ich glaube, Marketing kann man vielleicht noch mal zwei weitere nennen, die einfach auch oft auftreten. Das ist einmal im ganzen Bereich Retargeting, was heutzutage eigentlich zu jeder guten Full-Funnel-Strategie gehört, nur dass beim Retargeting einfach die falschen Customer, die falschen Kunden geretargetet werden. Das ist einfach nicht genau genug noch hingeguckt wird, wen erreiche ich denn dort eigentlich? Und so kannibalisiert man dann Sales, die ohnehin gekommen wären. Nicht? Und dementsprechend verliert man natürlich Mediabudget, das man eigentlich an anderer Stelle einsetzen könnte. Und das führt auch direkt zum nächsten Problem.
Lass uns vielleicht da nochmal kurz aufhängen. Ich finde das immer ganz gut, wenn wir das Symptom benennen und gleich mögliche Ursachen benennen. Also ich hätte schon eine Idee, aber sag du mal, wie kann denn sowas passieren? Also eh schon da Umsätze mit Retargeting teurer machen.
Ja, also ganz einfach, ich retargete alle Leute, die meine Produkte angeguckt haben, aber sie nicht gekauft haben, also nicht direkt gekauft haben. So. Das kann ich ganz pauschal machen und da erwische ich sicherlich auch ein paar dabei, die ich danach dann in den Sale zu Conversion bringe, aber ich erwische auch ganz viele Leute, die schon vorher sich mal meine Brand gekauft haben, die für die ich möglicherweise sogar einen anderen Kontaktmedium habe, wie zum Beispiel die E-Mail-Adresse, die ich also viel günstiger erreichen kann als über Paid Media-Kampagnen. Und das wird dann in dem Moment einfach nicht berücksichtigt.
Meine These, warum das passiert, soll ich sagen?
Ja, bitte.
Weil der ROAS auf Kanalperspektive besser ist als der Durchschnitt. Also du nimmst dann einfach nicht die Kontaktkosten pro Incremental Sale, sondern du nimmst einfach, ey, meine Aufgabe ist Retargeting, wie kann ich denn im Grunde das Kosten-Umsatz-Verhältnis oder ein ROAS irgendwie so gut machen wie möglich? Also der Durchschnittswert auf Kanalebene ist dann zwar relativ gut, aber der effiziente Wert praktisch, um ein zusätzliches Ziel zu erreichen, wie zum Beispiel einen Mehrumsatz, der ist schlecht.
Ja. Definitiv. Und mit Inkrementalität, das hätte ich gerade auch so als dritten Punkt schon im Kopf gehabt, das trägt sich ja auch noch an anderer Stelle durch, nicht? Also wenn du dir mal den Brandshare anguckst, also im Brandtargeting. Mhm. Retargeting, du erreichst Leute, die schon sehr nah an deiner Brand sind, mhm, und guckst eben auf ROAS-Ebene einfach nur auf dem möglichst günstigen ROAS oder beziehungsweise auf dem ROAS-Ziel, das du erreichen willst, und vernachlässigst dann, wen du eigentlich erreichst. Und bei Inkrementalität ist das ein Problem, aber auch, wenn ich zum Beispiel über Brand-Targeting überinvestiere, also zum Beispiel nach Branded Search Terms viel Budget shifte, um da eine hohe Sichtbarkeit herzustellen, ohne zu gucken, wie bin ich denn mit meinen Produkten zu diesem Search-Term ohnehin schon sichtbar? Und ohne beim Brand-Search-Targeting noch zu berücksichtigen, welche Audience sucht denn dort gerade? Sucht da gerade jemand, der meine Marke schon mal gekauft hat in der Vergangenheit, oder sucht da jemand, der völlig neu ist, also ein sogenannter New-to-Brand-Kunde?
Ja, aber diese Sichten herzustellen ist ja relativ schwer, ne? Also Google versorgt mich ja nicht mit dieser Information. Und die Inkrementalität ist, ich meine, alle wollen es, kaum einer kann diese Sichten wirklich näherungsweise wirklich gut herstellen. Das ist übrigens ja auch ein schönes Beispiel. Dieses Phänomen gibt es ja nicht nur in der D2C E-Commerce-Welt, sondern die ist ja auch praktisch im Brand-Marketing, ja, etwas, was alle versuchen irgendwie aufzulösen. Nur wir im D2C haben halt, sagen wir mal, die besseren Mittel und Methoden, um wenigstens näherungsweise an diese Inkrementalität Perspektive ranzukommen.
Ja, da legst du den Finger in die Wunde. Das ist natürlich schwierig, wenn man das wirklich exakt aussteuern möchte. Man kann sich immer über solche Proxys behelfen, ne? Also ein Brand-Search-Term, der hat offensichtlich eine Nähe zu dieser Brand, und ist das dann inkrementell oder nicht? Ja, kann man Annahmen treffen. Dann lässt sich das so Kanal spezifisch häufig auswerten. Also bei Amazon zum Beispiel, da bekomme ich diese Werte. Also ist das ein Kunde, der bei mir schon mal gekauft hat oder nicht? Ist der ein YouTube-Brand, ist der nicht? Aber ich weiß es dann eben für den Kanal Amazon, und ich weiß nicht, ob das gerade bei so CPG-Produkten ist es unwahrscheinlich, dass jemand nur in einem Kanal kauft, sondern in der Regel dann auch über andere Kanäle, Omnichannel etc. Das heißt, ich habe immer nur so eine Teilperspektive da drauf, mhm, und das macht es eben etwas schwer. Mhm. Aber, und da kommen wir, glaube ich, später auch nochmal drauf zu sprechen, ist, man kann sich dem gerade im Digitalmarketing schon deutlich mehr nähern als nur über diese Proxys, die ich gerade genannt habe. Und deshalb kann man sich immer weiter in Richtung Profitabilitätssteigerung entwickeln.
Okay, sehr gut. Haben wir noch was aus dem Marketing-Media-Bereich? Frequenz?
Frequenz ist auch natürlich ein wiederkehrendes Thema, das, glaube ich, auch schon sehr alt ist, aber eben häufig auch immer noch ignoriert wird. Es ist einfach, wie häufig man Kunden die eigene Botschaft eigentlich ausspielt. Und ich glaube, wo das am plastischsten für alle von uns wird, weil wir es alle erfahren, sind gar nicht mal die Display-Ads, weil über die Banner-Blindness, die man als Nutzer entwickelt, nimmt man manche davon ja gar nicht mehr wahr. Aber ich denke, im Streaming-TV wird es besonders deutlich. Also wenn Leute Prime Video, Netflix, Disney Plus etc. gucken, dass dort einfach kein Frequency-Capping eingestellt wird für Spots, die ausgestrahlt werden. Und das führt natürlich zu maximaler schlechter Experience bei den Nutzern.
Ich finde das spektakulär. Im Jahr 2026 noch solche Herausforderungen zu haben. Auf beiden Seiten, ne? Als Advertiser, als, ja, auch als Konsument.
Und Entschuldigung, es ist ja auch, ja, dramatisch, weil da haben wir nun ein Medium, was, ja, hochklassige Umfelder liefert, wie klassisches lineares TV, und man nutzt diese Vorteile des Mediums nicht.
Und direkt adressierbar ist.
Ja, genau.
Also, ja, früher hat man ja noch gesagt, ist das ein Bug oder ein Feature?
Ja.
Weil ja, es gibt ja auch nochmal diese alte so diesen Mythos des Werbedrucks.
Ja. Richtig.
Wo man heute eigentlich weiß, das ist auch etwas, was ja schon was historische Dimension hat, liebe Kinder. Das gab es ja früher, dass man wirklich geglaubt hat, man muss einfach den Druck, also dieselbe Botschaft hintereinander immer wieder reinhämmern. Und heute kann man ja das ja durchaus messen und kann man sagen, aus Effizienzgesichtspunkten ist diese These schwer haltbar. Also insbesondere, wenn in einem Videoslot zum Beispiel ungecapped einfach zum Beispiel dreimal dieselbe ich sage jetzt mal was, Cosmos Direkt Anzeige, ja, der Werbespot drin ist. Das kann keine Absicht sein, sondern das ist ganz bestimmt ein
das ist ein Feature, das ist ganz klar.
So.
Nee, das ist, das finde ich wirklich auch dramatisch. Da merkt man einfach, dass es diesen, so einen Zeitversatz gibt zwischen dem, was eigentlich möglich ist auf Kanälen, aber dann gelernt ist auf Marketier-Seite, auf der anderen, auf Brand-Seite. Weil gerade im TV, wo man häufig über sehr große Budgets sofort spricht, habe ich eigentlich ein hohes Interesse, exakt eine Zielgruppe zu erreichen und auch nicht zu überkontaktieren, ja, also ja, in Frequency einzuschalten. Und das ist über Streaming-TV möglich. Aber was wir häufig sehen, ist, dass wenn Streaming-TV-Kampagnen geschaltet werden, die eigentlich nach alten KPIs geschaltet werden, also eben nach Werbedruck, nach Reichweite, nach Gross-Rating-Points in der Bewertung nachher linearem TV gegenübergestellt werden. Und diese Personalisierungsvorteile, dieses, wir nennen es immer so High-Precision-Targeting, auch im Videoumfeld, im TV-Umfeld dann gar nicht angewandt werden.
Also du sagst, das ist im Grunde eine altmodische Planungsvorgabe. Ich überlege gerade, ob ich jetzt so rein anekdotisch meine Beispiele aus der Erinnerung, ob die nicht auch andere Möglichkeiten hätten. Also meine Unterstellung wäre immer, dass es einem normalen FMCG-Advertiser nicht ganz so gut möglich ist, praktisch dann, weil sie auch die Messmöglichkeiten des Erfolges nicht gut sehen können, herbeiführen zu können. Ich erinnere mich jetzt an Kampagnen von Airbnb als Beispiel, die vollkommen überfrequentiert auf mich eingeprasselt sind, wo ich sage, okay, das kann unter keiner Metrik irgendwie wirklich erfolgsversprechend sein. In meiner Erinnerung ist es aber nicht auf den eher advanceden Plattformen stattgefunden, sondern eher so ein Publisher wie Join als Beispiel, glaube ich, hat, weißt du besser als ich, vermutlich weniger Möglichkeiten, als jetzt eine Amazon Prime Video Dinge auszuspielen.
Oder? Ja, im Targeting sicherlich. Also ich meine, sowas wie Frequency Capping, über das wir gerade sprachen, das sollten die alle können. Das können die auch alle, aber gerade wenn es darum geht, sehr exakt Audiences zu erreichen, da hat dann natürlich so ein Prime-Video immer noch Vorteile, weil sie das ganze Shopper-Verhalten besser berücksichtigen können. Also ich nicht nur Audiences auf Basis von Verhalten oder Lifestyle erreiche, sondern eben auch tatsächlich anhand echter Transaktionsdaten. Das macht es dann noch präziser.
Ja, plus, dass sie auch Reichweitenziele besser matchen können als die kleineren Plattformen. Ne?
Ja.
Also die kommen ja trotzdem dann auch um die Ecke und sagen, hey, also diese GRP-Denke ist ja nicht ganz weg, dass gerade solche Advertiser wie Airbnb so eine generische Kampagne nicht in der Nische ausspielen wollen, sondern verhältnismäßig breit.
Okay. Ja, und das ist übrigens ganz interessant, das macht es in der Diskussion manchmal auch schwierig, weil wenn man aus dieser Reichweitendenke kommt und dann sehr exakt ins Targeting reingeht auf Streaming-TV, dann kommt man natürlich häufig zu deutlich kleineren Nutzergruppen, die man erreicht. Ja, und dann ist man so in der Diskussion drin, ja, lohnt sich das überhaupt und müssen wir es dann nicht doch wieder öffnen vom Targeting her? Und das ist natürlich Unsinn, weil das einfach die klassische Denke ist. Ne? Also und das ist nicht unbedingt nur so, dass das für Advertiser, die kleinere Budgets haben, dass die offener sind, dieser Denke gegenüber, sondern es ist aus meiner Sicht wirklich so eine Gewohnheit. Also, dass das nicht so sein muss, könnte ich mal am Beispiel erzählen von Bosch. Die haben klassischerweise nicht große TV-Budgets, weil die in anderen Kanälen aktiver sind und die nutzen beispielsweise Streaming-TV, also in diesem konkreten Beispiel Amazon Prime Video, weil sie für die Professional-Linie von Bosch Power Tools Nutzer erreichen wollen, die noch nicht die neuen akkugetriebenen Produktlinien betreiben. Also suchen New-to-Brand-Customer für diese Produktlinie, akkubetriebene Produkte und da ganz gezielt in bestimmten Gewerken, ne? Also Elektriker, Maurer etc. Und da geht es nicht darum, riesige Zielgruppen zu erreichen, sondern es geht darum, diese Zielgruppen möglichst gut zu identifizieren und dann noch zu trennen, welche von denen haben das schon, sind schon sozusagen in meiner Akku-Welt und welche nicht. Und dementsprechend New-to-Brand Kunden für diese Akkuwelt zu erreichen. Und da kann man mit sehr präzisem Marketing, sehr präzisem Targeting, gepaart mit anderen Qualitätsparametern wie gutem Frequency Capping etc., dann sehr effizient neue Kunden aufbauen.
Finde ich ein super Beispiel, dass Effizienz nicht bedeuten muss, ich mache super klein und unbedeutend, sondern dass Effizienz bedeutet, ich habe einen qualitativen Approach, wie ich meine Ziele bestmöglich erreiche und gehe nicht einfach mit der abgesägten Schrotflinte durch den Wald und hoffe, dass ich irgendwas treffe, nach dem Motto, viel hilft viel.
Ja, richtig.
Okay. Cool. Haben wir noch Beispiele aus der Mediaseite oder wollen wir weiterziehen, um weitere Leaks aufzudecken?
Ich glaube, wir können vielleicht in den verwandten Bereich reingehen. Mhm. Also wenn man beispielsweise über Discount-Kampagnen, Gutscheinkampagnen etc. redet, was ja auch Marketinghebel sind, eher so aus dem Trade- und Shopper-Marketing-Bereich, wo man aber auch sieht, dass viel Ineffizienz im Markt ist.
Ja, sehr gut. Ach ja, also die Discounts jeder Art, ich meine, Discounts sind ja im Handel so alt, wie es Handel gibt, würde ich behaupten, in unterschiedlichen Ausprägungen im Digitalen, der sehr stark auch über Gutscheine ersetzt. Wir haben ja auch schon mal über Black Friday gesprochen, schon mal sehr ausführlich.
Ja.
Da kommt das ja auch massiv zum Tragen, diese Betrachtung. Aber erzähl mal, wo sind die Leaks?
Ja, die knüpfen ganz gut an das an, was wir gerade besprochen haben. Beispielsweise, du nanntest das beim Retargeting, dass man auch Leute retargetet, die am Ende möglicherweise auch so gekauft hätten. Mhm. Die gleiche Problematik besteht natürlich bei Discounts. Ich gebe, was auch immer das für ein Discount ist, ja, Price-Offs oder Buy-One-Get-Two an Leute raus, die schon Käufer meiner Marke sind. Also es hilft mir dann eigentlich nicht, Neukunden zu gewinnen. Ich schaffe es, wo man es natürlich, es gibt Szenarien, da kann man es einsetzen, also wenn ich zum Beispiel so Kohorten entwickeln möchte und ich möchte jemanden wieder zum Wiederkauf bringen, der lange nicht gekauft hat, da kann man natürlich auch diese Maßnahmen gut einsetzen, aber wenn man das ungefiltert macht und einfach nur rausgibt an eine breite Audience, dann habe ich da einfach auch sehr hohe Streuverluste und erwische Leute mit meinen Discounts, die auch ohne diese Discounts meine Produkte gekauft hätten.
Und so schaffe ich es dann nicht nur auf Transaktionsebene nicht profitabel zu sein, sondern ich kann ja auch den ganzen Kundenwert dadurch runterziehen, ne? Auch für zukünftige Kaufakte, wenn ich die Leute daran gewöhne, dass praktisch zu einem gewissen Zeitpunkt oder einfach random Discounts reinkommen, dass sie dann nur noch kaufen, wenn es zum Beispiel einen Discount gegeben hat.
Das stimmt, das ist
das ist auch noch so ein Effekt, der noch nachläuft. Ne?
Genau, da kann man sich tatsächlich langfristig ein Problem mit schaffen. Das heißt, man muss Discounts und Gutscheincodes etc. schon sehr selektiv einsetzen. Das andere, was sein kann, ist, dass man sich Leute heranholt, die eher so Dealjäger sind, die dann gar keine Markenloyalität aufbauen. Mhm. Und das sind dann zum Beispiel häufig Leute, die auch über solche Discount- oder Deal-Plattformen kommen. Ne? Mhm. Und wenn man das nicht genau beobachtet, sondern auch da wieder nur Topline unterwegs ist, versteht man nicht, dass man sich da eine Nutzerschaft heranzieht, die einfach wenig Wert hat im Punkto Customer Lifetime Value. Mhm.
Ist Pricing oder Pricing-Strategien im Allgemeinen nicht auch ein großer Hebel? Denn, also Discounts praktisch in die eine Richtung. Ich denke aber auch gerade an Learnings, die wir zum Beispiel in der Pandemie gemacht haben, dass Preise ja in beide Richtungen gehen können und dass man auch Opportunitäten besser heben kann, indem man Preise auch zum Beispiel auch mal nach oben entwickelt. Ne?
Das ist ein super Punkt. Das erfordert tatsächlich dann schon, ich sag mal, sehr fortgeschrittene Marketing- und Vertriebssteuerung, dass man zum Beispiel auch monitort, wie ist die Verfügbarkeit meiner direkten Wettbewerbsprodukte.
Ja.
Und je nach Plattform kriegt man da auch einen sehr, sehr konkreten Blick drauf. Was sind die Wettbewerbsprodukte? Was sind die Produkte, die Leute sonst kaufen? Mhm. Und wenn man die monitort, wie ist die Verfügbarkeit? Sind die gerade im Preis hochgegangen? Haben die gerade schlechte Reviews möglicherweise bekommen? Kann man natürlich die eigene Preisstrategie dann auch dementsprechend anpassen.
Ja, also ich habe das in der Folge mit Sebastian Vogt nochmal gelernt, dass der natürliche Impuls gerade von Retailern halt immer, weil wir so sehr Topline-absatzorientiert sind, halt immer nur in eine Richtung gehen. Aber ich brauche ja diese Profitabilität nicht nur, um die Taschen meiner Gesellschaft da voll zu machen, sondern um überhaupt genügend trockenes Pulver zu haben, um Neukundengewinnung zum Beispiel auch wirklich nachhaltig machen zu können. Also das ist jetzt nicht nur ein nice to have, sondern in vielen Verticals ja auch wirklich notwendig, dass sich Preispunkte in beide Richtungen optimal setze.
Ja, definitiv. Also die Marge auf meinen Kunden heute definiert eigentlich mein Investitionsvolumen für die Kunden von morgen.
Das ist ein schöner Satz.
Habe ich auswendig gelernt.
Das klang so spontan.
Der war auch spontan. Aber ich finde, es beschreibt es ganz gut.
Was, ja, ne?
Also, es geht darum, sich Freiraum für die Zukunft, für die Gestaltung des Wachstums, das man sich ja vorgenommen hat, zu schaffen.
Ja, super. Deshalb machen wir diese Folge heute, ne? Diese Effizienz-Folge. Ja. Sehr gut.
Vielleicht noch ein anderer Punkt, weil das, die Idee brachtest du mich gerade, als du über Preise sprachst. Preise, wenn man die Preise über verschiedene Sales-Kanäle nicht im Blick hat, ist das übrigens auch ein Profitabilitätsloch. Mhm. Wenn die nicht abgestimmt sind, wenn man da keine wirkliche Pricing-Strategie kanalübergreifend hat, dann treten diese Kanäle in den Wettbewerb. Und das führt langfristig dazu, dass die eigene Marge schwindet. Ich gebe mal ein ganz konkretes Beispiel. Wenn ich distribuiert bin über 100 verschiedene Kanäle, D2C, verschiedene Retailer, Omnichannel, Pure Player, Amazon und Co. Ich habe heutzutage eine hohe Preistransparenz über Preisvergleichsportale, über Crawler, die das Ganze monitoren können. Und bestimmte Retailer passen die Preise dementsprechend an. Also ich mache es da mal konkret, anhand von Amazon. Amazon crawlt für die wichtigsten anderen Plattformen für bestimmte Kategorien die Preise. Und sobald die Preise dort gesenkt werden, senkt Amazon die Preise auch. Wenn die Preise dort steigen, erhöht Amazon auch die Preise. Wenn die Preise aber regelmäßig gesenkt werden, weil zum Beispiel irgendwelche Vertriebsverantwortlichen, Key Account Manager dort viele Discount-Kampagnen laufen lassen oder aber weil ich an irgendwelche kleinen Abnehmer verkaufe, die vielleicht ganz andere Kostenstruktur haben und dann hart discountiert aber andere Marktplätze und so weiter verkaufen, führt das dazu, dass Amazon die Preise immer weiter nach unten anpasst. Und das holt einen dann spätestens bei den Jahresverhandlungen ein, weil wenn Amazon eine schlechte Marge hat, werden sie sehr hart nachverhandeln und meine zukünftigen Verkaufspreise an Amazon oder beispielsweise auch andere Retailer, kann man austauschen, werden schrumpfen. Deshalb man schafft sich da ein langfristiges Problem.
Ja, das habe ich oft schon beobachtet und auch in meiner beruflichen Praxis gesehen, dass die Transparenz dann auf der Kanalseite vielleicht da ist, aber dass diese Effekte, also dass in dem Moment, wo der Floor-Price für ein Produkt bei Amazon bei 10 ist und in meinem sonstigen Absatzkanälen irgendwie bei 15 ist, dass das nicht bedeutet, dass diese Anteiligkeiten so bleiben, sondern dass automatisch das Volumen nach und nach zu Amazon gehen wird und ich vielleicht praktisch dichter an meiner UVP bin in den zum Beispiel stationär getriebenen Absatzmärkten, aber dass ich im Grunde dann praktisch die Profitabilität meiner Marke über alle Kanäle runterziehe.
Ja.
Weil, also klar, was die Konsumentinnen und Konsumenten machen, ist, sie vergleichen und ich meine, so machen wir das ja auch. Ja. Und dann zieht sich das Niveau und damit die Marge runter. Okay. Gut, aber auch da muss ich halt in der Lage sein, auf kurzfristigen Absatz eventuell zu verzichten, um einfach meine richtigen Preispunkte zu treffen. Und das Learning hier heißt irgendwie, ich muss auf die ganzheitlich auf die Kanäle und die Preise gucken.
Unbedingt.
Kann das nicht isoliert tun.
Ja, das ist sogar die wichtigere Perspektive. Ne? Kanalübergreifend eine klare Preisstrategie zu entwickeln und die greift halt mittel- bis langfristig und kurzfristig das zu nutzen, was möglich ist an Preisspielraum, vor allen Dingen dann auch auf bestimmten Kanälen, wenn man im Vergleich zu Wettbewerbern sieht, dass man eine bessere Ausgangsposition hat.
Mhm. Cool. Mit Blick auf die Zeit, wir können jetzt entweder noch weitere Phänomene sammeln oder wir müssen so langsam wie kann ich eigentlich das Problem eindämmen beziehungsweise lösen. Wir wollen es ja lösen, das Problem. Du bist der Chef, sag...
Ich bin der Chef, ja. Ich würde sagen, wir binden es nochmal kurz zusammen. Also alle Punkte, die wir da jetzt gerade berührt haben, die deuten darauf hin, nichts davon ist isoliert, das Problem, warum ich eine schlechte Marge habe, sondern im Zusammenspiel zwischen diesen Punkten entsteht eigentlich ein großer Einfluss auf die Marge. Und die Punkte, die wir besprochen haben, da liegt ja die Verantwortlichkeit in unterschiedlichen Teams.
Ja, richtig.
Mal im Brand-Marketing-Team, mal im Trade-Marketing-Team, mal beim Key-Account-Manager, mal beim Marketeer, im Data-Team, weil die nämlich die Daten zur Steuerung zur Verfügung stellen müssen. Und das der Kern, warum diese verschiedenen Profitability-Leaks, die wir gerade besprochen haben, auftreten, ist, weil diese Teams nicht vernetzt arbeiten. Mhm. Und das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung dazu, wie kann man das Problem in den Griff bekommen. Mhm. Und das kann man unter dem Oberbegriff Connected Commerce als Lösungsansatz gut zusammenfassen.
Das ist ja so euer Thema, ne? Bevor wir über die Lösung sprechen, nochmal ganz kurz über die Ursache, warum diese Teams nicht eigentlich praktisch aus einer 1.0-Generation heraus zusammenarbeiten. Die sind ja funktional in der Regel aus einer Zeit strukturiert worden, wo diese Verknüpfung vielleicht noch nicht so offensichtlich war oder noch nicht so gewirkt hat, haben oder diese Daten gar nicht verfügbar waren. Oder weil es einfach praktisch die architektonische Blaupause einfach noch nicht vorhergesehen hat.
Ja. Ich würde sagen, das eine Thema sind wirklich die Datenverfügbarkeiten. Es gab es früher einfach nicht. Es gab keine Notwendigkeit, die Teams noch integrierter arbeiten zu lassen, weil es fehlte einfach, ich sag mal, der Kommunikationsstoff dazwischen. Und das zweite ist dann auch so ein organisatorisches Legacy-Problem, nicht? Also je nachdem, wie eine Organisation groß geworden ist, ist sie sehr vertriebsstark groß geworden oder war das immer eine marketinggetriebene Organisation?
Oder eine produktgetriebene.
Oder eine produktgetriebene Organisation, ganz genau, ist das organisatorische Setup daraus entstanden.
Werbung. Du und dein Unternehmen sollen nicht nur gesehen werden, sondern was bedeuten? Ich habe die Lösung für dich. Mach einen Business-Podcast. TLDR Studios entwickelt Formate, die wirken. Also von Thought Leadership, Employer Branding, Lead Gen, alles drin. Du bringst die Vision und wir liefern Konzept, Produktion und zielgerichtete Distribution über alle Podcast- und Social-Media-Kanäle. Bist du bereit für dein Format? Deine Story wartet schon. Mehr Infos findest du unter tldrstudios.com oder schreib uns einfach direkt an podcast@tldrstudios.com. Wir freuen uns auf dich. Ende der Werbung.
Was sind die Lösungswege? Also Connected Commerce verstehe ich, aber was bedeutet das konkret? Also was kann ich jetzt tun? Ich habe jetzt zugehört und habe festgestellt, für meine Organisation gilt, dass irgendwie mindestens 2 von 3 Leaks, die wir hier aufgerissen haben, vorliegen. Wie jetzt habe ich den Podcast gehört. Was mache ich jetzt als nächstes?
Ja, also Connected Commerce kann man, denke ich, runterbrechen auf so 3 Ebenen. Das eine ist das Thema Daten, haben wir gerade schon besprochen. Und Daten liegen auch heute, wir haben unfassbar großen Zugriff auf Daten, aber wir machen eigentlich nichts damit. Sie liegen immer häufig in irgendwelchen Silos. Und das Erste, was man tun sollte, ist, die Daten aus diesen Silos zu befreien, um sie zusammen holistisch zu betrachten. Mediadaten, mit Vertriebsdaten, mit Preisdaten, mit Verfügbarkeitsdaten zusammenführen, um da einfach einen ganzheitlichen Blick auf das Geschäft zu bekommen. Das zweite ist dann, diese Daten auch entsprechend zu interpretieren, um die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Und da sind wir bei dem zweiten Bereich, zweiten Layer, also von Connected Commerce. Das ist die gemeinsame Entscheidungsfindung. Voraussetzung dafür ist, dass ich Daten eben in eine Verfügbarkeit bringe, dass die Teams gemeinsam drauf gucken, also gemeinsame KPIs haben, gemeinsames Verständnis, wo steht unser Business, dann gemeinsam auch Entscheidungen treffen. Also, welche Produkte werden denn überhaupt beworben, weil ich eine vernünftige Verfügbarkeit habe? Welche Inhalte für Beschreibungen, Images etc., Creatives muss ich denn für Produkte eigentlich noch produzieren, damit ich sie überhaupt launchen kann, bevor meine Media-Kampagne greift? Das sind also alles so gemeinsame Entscheidungen, die streng abgestimmt getroffen werden können. Und wenn man eben auf gemeinsame KPIs guckt, dann ja auch gemeinsame Erfolge vorweisen können.
Mhm, das verstehe ich. Gab es noch einen dritten Punkt?
Ja, und das dritte ist eigentlich gemeinsam auf die Shopper, auf die Konsumenten zu gucken. Nicht? Also ist das ein Kunde, wie kauft dieser Kunde? Wie häufig hat er schon gekauft? Ist das ein loyaler Kunde? Ist der in einer bestimmten Kohorte drin, wie kann ich den am besten dann incentivieren, sich in meiner Markenwelt weiterzuentwickeln? Und wenn man da eben auch nicht mit dem gleichen Verständnis drauf guckt, führt es eben dazu, die verschiedenen Maßnahmen nicht zielgerichtet einzusetzen, so wie wir es vorhin auch beschrieben haben.
Ich übersetze es mal so, wie ich es verstehe. Das Erste ist im Grunde, die Grundlagen zu schaffen. Also Daten, Sichtbarkeit, Verfügbarkeit, also Silos auflösen, das ist ja im Grunde, das Thema ist ja eigentlich so alt, wie es Datennutzung gibt, aber die Verknüpfung herzustellen. Also idealerweise auch so, dass diese Daten so auch in ihrer Qualität und Verfügbarkeit so vorliegen, dass sie von allen Bereichen akzeptiert werden als Grundlage, auf der man arbeiten kann. Das ist ja auch nicht immer so, ne? Also Klassiker ist so, ne, dass Finanzdaten oder Daten, die aus dem Finanzbereich erhoben werden, nicht immer gleich eins zu eins übersetzbar sind mit Marketingdaten,
ja.
Was dazu führt, dass beide Bereiche sich nicht so richtig trauen.
Ja.
Aber das ist die infrastrukturelle Grundlagenseite. Das zweite ist, das, was wir jetzt hier in diesem Podcast auch schon gemacht haben, im Grunde die Felder zu identifizieren, wo man eigentlich Leaks oder Hebel hat, die man verbessern kann. Und das dritte ist eine weitere Perspektive, die halt weder mit Media- oder Produktdaten zu tun hat, nämlich mit Kunden, Kundenwerten, Kundenverhalten. Das sind so die drei Ebenen, die ich verstanden habe.
Genau, und für das letzte vielleicht auch nochmal ein Beispiel, kanalübergreifendes Kundenverhalten, nicht? Dass ich nicht Key-Account-Manager habe, die für ein oder zwei Kanäle verantwortlich sind und nur darauf gucken, genauso Marketeers habe, die nur für Paid Search oder Paid Social oder Retail-Media verantwortlich sind, sondern dass ich das kanalübergreifend zusammenführe.
Ja, weil der Kunde, das unbekannte Wesen, sich einfach nicht an unsere Organisation hält und praktisch über alle Kanäle, über alle Medien sich orientiert.
Ich verstehe es auch nicht. Zum einen widersetzt er sich dem Werbedruck und zum anderen kauft er dann auch nicht nur in einem Kanal.
Genau. Und dann verhält er sich auch noch anders, als er angegeben hat, sich verhalten zu wollen. Ja, okay, verstehe ich. Okay, jetzt habe ich das verstanden. Jetzt, wie kann ich das, wenn ich jetzt ein Durchschnittsunternehmen bin? Also ich bin jetzt nicht gesegnet mit IT und Data Analytics Funktion eines marktführenden Unternehmens, sondern ich bin jetzt so ein Durchschnittsunternehmen. Jetzt in meiner Praxis hat sich dann ganz oft so die Frage nach dem Tool als erstes ergeben, weil die Vendorenschaft dieser Tools, die im weitesten Sinne praktisch mehr Transparenz und mehr Lösung versprechen, natürlich sehr stark sich das auf die Fahne geschrieben haben, dass sie dabei helfen, dieses Problem zu lösen.
Ja.
Das ist jetzt eine Frage, von der ich die Antwort schon kenne. Ist das schlau, lieber Tim, mit der Tool-Frage anzufangen, um das Problem zu lösen?
Ich muss dich jetzt direkt enttäuschen. Meine Antwort lautet nein. Also es gibt einfach zwei Fehler bei Tools. Zum einen ist die Erwartungshaltung, es gibt dieses Tool, das löst alle meine Probleme, sobald es ein bisschen komplex und vielschichtig wird. Das gibt es nicht. Es gibt natürlich Tools, die mir helfen, aber es gibt nicht dieses eine Tool. Und das zweite ist, viel Geld in ein Tool zu investieren, aber nicht in die Leute, die mit dem Tool arbeiten sollen. Also es gibt so eine gängige Daumenregel da draußen. Man sollte eigentlich für jeden Euro, den man in die Tool-Lizenzkursen steckt, 9 Euro ins Training und die Ausbildung der Leute, die mit diesem Tool arbeiten sollen, stecken.
Ist die Implementierung da auch schon mit enthalten?
Bei den 1:9, ja.
Okay, also in den 9.
Ja, genau. Nein, das ist, ich meine, das ist ja wie üblich, man hat hohe Anfangsinvestitionen und dann flacht das ein bisschen ab, aber du hast ja auch eine gewisse Fluktuation in Teams, etc. Also man braucht schon kontinuierlich auch Investitionen in das Team, die mit diesen Tools arbeiten.
Das ist ja für die Total Cost of Ownership-Betrachtung ungefähr die Daumenregel, dass ich praktisch um Faktor 10 die Lizenzkosten, also wobei Lizenzkosten ja auch praktisch nochmal variieren können, aber eigentlich ist die Aussage, wenn ich die richtig verstehe, investiert zuerst in die Menschen, die Implementierung und die Konzepte, die da dem zugrunde liegen und nicht so stark in die...
Ja, oder tut es Hand in Hand, nicht? Dass das so parallel passiert, aber weil sonst ist das Dramatische, ich habe ein Profitabilitätsproblem, führe ein Tool ein, um das zu lösen und habe noch schlechtere Profitabilität, weil ich noch hohe Tool-Lizenzkosten in der Backe habe, nicht? Ja. Also deshalb, das sollte man nicht tun. Aber es gibt natürlich Tools, die sinnvoll sind. Und wir haben gerade beim Thema Daten ja darüber gesprochen, Daten aus Silos zu befreien und Daten vergleichbar machen, gemeinsame KPI-Sets entwickeln und holistisch aufs Business gucken. Und dafür ist Business Intelligence die Lösung. Darüber kann ich Daten aus verschiedenen Datenquellen, Datensilos herauslösen und zusammenführen. Und das ist auch essentiell, um dann Teams gemeinsam arbeiten zu lassen, weil ich habe ein gemeinsames Reporting, ich habe gemeinsame Dashboards, ich habe gemeinsame KPIs, auf die ich gucke. Also das ist ganz wichtig. Was es dann nachher genau ist, ja, ob das ein Microsoft Power BI ist, ob das ein Tableau ist, das spielt nicht die große Rolle, sondern es geht darum, dass man da eine BI-Infrastruktur hat und auch ein Team hat, das das verlässlich betreiben kann.
Also das ist so mal die auf der infrastrukturellen Daten verfügbar, sichtbar und verfügbar zu machen. Wie sieht es mit den Schritten, also mit den Bereichen 2 und 3 aus, also Hebel identifizieren, umsetzen und Kundenverhalten adäquat berücksichtigen in meiner Arbeit.
Ja, also nochmal, um bei der Tool-Perspektive zu bleiben, so Tools, die zum Beispiel helfen, besseres Kundenverständnis zu bekommen, besseres Targeting dann zu machen, weil ich bestimmte Audiences zum Beispiel ausschließe aus meinen Kampagnen. Dafür sind dann Technologien wie Customer-Data-Plattformen oder auch Data-Clean-Rooms hilfreich, weil ich darüber dann eben Kundensegmente anreichern kann, bei mir in meiner Customer-Data-Plattform, und diese dann aber auch mit Kundensegmenten auf Mediakanalseite abgleichen kann. Und dafür sind die Data Clean Rooms die Lösung. Ich kann dort zum Beispiel Audiences von mir hochladen und kann dann in dem Mediakanal die mit den Audiences des Mediakanals abgleichen. Alles natürlich gehasht, also keine Klardaten, aber kann darüber dann zum Beispiel Kunden in meiner Mediakampagne im Mediakanal ausschließen, die schon Kunden von mir sind. Oder aber ich möchte gezielt Kunden von mir erreichen, weil ich möchte sie in die nächste Kaufkohorte bringen. Oder ich möchte sogenannte Lookalikes bilden, also statistische Zwillinge von meinen gut funktionierenden Kunden, die ich schon habe, um dann statistisch ähnliche Kunden auf dem Mediakanal zu erreichen. Das sind da sinnvolle Technologien.
Okay, das ist die Tooling-Seite, also finde ich total spannend. Klingt jetzt erstmal als also herausfordernd, aber nicht unlösbar.
Ja.
Wie komme ich dann in die Umsetzungsdimension?
Also für die Zusammenarbeit der Teams, darauf spielst du vor allen Dingen ab. Ja, das.
Also jetzt, genau, also weil ich habe jetzt im Grunde Sichten, ich habe jetzt im Grunde Transparenz. Damit das ja nicht bei PowerPoint und Analysen bleibt, muss ich ja irgendwie diese Effizienzhebel dann irgendwie ziehen. Und das ist ja auch praktisch kein Selbstläufer. Das ist ja in der Regel etwas, was orchestriert werden muss und zumindest angeschoben werden muss.
Ja, also man kann das natürlich versuchen, selber einzuführen, selber aufzubrechen, die Strukturen, die man hat. Wenn man nicht die ganze Lernkurve selber nehmen will, holt man sich einen Partner ran, der damit schon Erfahrung hat. Wir machen das beispielsweise bei Kunden von uns auf all diesen Dimensionen, die wir gerade besprochen haben. Und man muss da jetzt auch keine großen Projekte konzipieren mit langen Laufzeiten, die man aufsetzt, sondern wenn du mich fragst, wie häufig sehen wir das bei Kunden? Wir sehen das sehr häufig auf Kunden, dass es diese Effizienz-Leaks gibt, also diese Profitabilität-Leaks. Und ein ganz einfaches Instrument, um die erstmal zu identifizieren, ist tatsächlich so ein Profitability-Audit, dass man sich all diese Facetten, die wir gerade angesprochen haben, im Mediabereich, im Vertriebsbereich anguckt, identifiziert, priorisiert und dann Actions festlegt, welche man davon lösen möchte.
Ja.
Und da kann man dann eben weiter unterstützen und bei der Lösung dieser Probleme helfen. Oder die Brand hat dann einfach Klarheit und weiß ganz genau, welche Hebel sie umsetzen muss. Und stopft diese Leaks alleine.
Ich finde das ein sehr gutes Beispiel, weil das aus meiner Sicht ist es eine der sichersten Bereiche, wo ein externer, aber erfahrener Partner wirklich mehr bewirken kann, initial als die eigenen Ressourcen, weil durch dieses verteilte funktionale Verantwortungsthema jemand, der praktisch die Sichten und die Erfahrung herstellen, also die Erfahrung hat und die Sichten herstellen kann und auch aufzeigen kann, wie im Grunde diese Potenziale gehoben werden können. Also nicht einfach im Abstrakten bleibt.
Ja.
Da kann ist eines der ich würde fast sagen, das ist einer der wenigen Punkte, wo Externe wirklich dauerhaft durch diese Audit-ähnlichen Strukturen aufzeigen kann, wie etwas geht und wirklich eine nachhaltige Wertschöpfung bringen kann und im Doing praktisch anschieben kann, aber danach sich das ja natürlich dann auch beim Unternehmen verselbstständigen kann. Ist das auch etwas, was du so erfahren hast?
Definitiv. Also wir haben Situationen, da sagt der Kunde, wow, super gut, jetzt weiß ich, worauf ich mich konzentrieren und fokussieren muss. Die haben dann aber Inhouse-Teams, mit denen sie das fortsetzen können. Dann ist das sozusagen eine Roadmap, die sie dann selber abarbeiten. Oder sie brauchen Unterstützung bei der Implementierung beispielsweise von Business Intelligence-Lösungen oder aber bei der neues Setup ihres Media, ihrer Mediastrategie, dann helfen wir dabei bei der Umsetzung. Aber das lässt sich dann einfach von der jeweiligen Situation der Brand abhängig machen.
Wie aufwendig ist bei euch so ein Audit? Und sagen wir mal so, muss jetzt keine genauen Kosten sagen, aber sag mal so eine Kostenrange für so ein Profitabilitätsaudit?
Ja, also die Frage ist, ob so ein Audit dann sich auf einzelne Kanäle zum Beispiel spezialisiert oder ob das ein breiteres Setup ist. Aber üblicherweise kann man so zwischen 10.000 und 50.000 Euro rechnen für so ein Profitabilitätsaudit. Und das Outcome ist dann eben eine priorisierte Roadmap mit Maßnahmen, die man angehen sollte, über die verschiedenen Bereiche hinweg.
der CFO in mir wird ja sagen, wie schnell ist denn der ROI für die, sagen wir mal, 50k? Habe ich die 50k im ersten Quartal wieder zurück?
Die hat man häufig im ersten Monat zurück, je nachdem zum Beispiel, wie viel Mediabudget du ausgibst und wie schnell man halt reagieren kann. Aber die lohnen sich eigentlich immer.
Ja.
Und selbst wenn man eine Situation hat, man macht ein Audit, man hat eine priorisierte Liste, die Brand geht die Dinge dann alleine an, lohnt es sich nach einem gewissen Abstand, diesen Audit auch zu wiederholen.
Ja.
Weil es können neue Leaks aufgetreten sein oder Leaks, die man eigentlich schon gedacht hatte, gefixt zu haben, sind immer noch da. Also das ist sehr, wie sagt man, produktiv investiertes Geld, so ein Audit regelmäßig zu machen.
Ja, kann ich mir vorstellen. Also gerade, weil auch das Verständnis eines Audit ist ja eigentlich ein fieser Begriff, ne? Weil das klingt so nach Wirtschaftsprüfung und Revision.
Ja.
Aber eigentlich ist es ja praktisch wie bei einem Fitness-Check von einem Leistungscoach, dass du einfach überlegst, okay, passt eigentlich der Trainingsplan, das Trainingspensum zum Ziel und wie ist eigentlich der Zielerreichungsgrad? Da wirst du auch nicht sagen, oh Gott, ich muss das machen, sondern ich will das machen, weil das meine Organisation einfach besser macht. Na gut, okay.
Ja. Ja, die sind dann eigentlich in der Regel auch sehr hands-on, diese Audits auch eng mit den Teams dort, weil man will ja die Teams auch mitnehmen, weil die sollen das Inhouse ja dann auch später umsetzen. Mhm. Also insofern ist das ja sehr nah an den operativen Ebenen dran.
Mhm. Hilfe zur Selbsthilfe.
Genau.
Und von außen. Okay, gut. Also mir hast du jetzt Lust gemacht, weiter in Effizienz-Leaks reinzuschauen und praktisch auch Lücken zu beheben. Wie gesagt, ist ja auch gerade in dieser Zeit wahnsinnig wichtig. Und selbst wenn jetzt auf einmal Konjunktur und sonstiges Klima dramatisch besser anspringen, ich meine, in jedem Fall hilft es mir ja, wettbewerbsfähiger zu sein. Wenn ich mein Ziel übererreiche, dann habe ich einfach nur größere Marktanteile oder einen größeren Profitabilitätspool angezapft.
Ja. Vor allen Dingen finde ich, das sind alles so Hebel, die ja Spaß machen. Ja? Die tun mir überhaupt nicht weh, sondern ich hole ja da durch diese Leaks, die ich stopfe, mehr Effizienz raus, ohne dass ich meine Organisation schröpfe. Nicht? Also wenn wir jetzt im schlimmsten Fall über Layoffs sprechen, wo Effizienz rausgeholt wird oder wo ich dann anfange, das Klima einfach zu verschlechtern, weil ich irgendwelche Benefits wegstreiche. Jetzt gibt es keinen Obstkorb mehr oder es gibt keine Getränke mehr. Das führt alles zu einer schlechteren Stimmung im Team. Und das sind ja, was wir jetzt besprochen, alles sofort nach vorne gerichtete Hebel.
Ja, trotzdem ist es aber kein Selbstläufer.
Nein, nein.
Und und man kann sich immer fragen, warum ist es nicht schon längst von alleine passiert? Ich meine, oft haben ja diese Teams einfach untereinander keine Gravitationskräfte zueinander. Also wie oft erlebst du, dass das Procurement und Marketing miteinander von alleine spricht? Oder ich meine, wo ist eigentlich immer organisatorisch der Kundenwert verantwortet? Also das ist ja nicht selbstverständlich. Also,
das ist die Profitabilität verantwortlich.
Ne? Ja, ich würde ja wirklich, wenn ich eine E-Commerce-D2C-Organisation hätte, ich würde interne so etwas herstellen wie aktivierbare Kundenwerte. Weil das ist, glaube ich, eines der größten Missverständnisse, warum CFOs und Marketeers so oft sich in die Wicken kriegen. Weil wenn sie es gut machen, dann reden sie nicht über Kampagnenebene und ROAS und Kosten-Umsatz-Relation, sondern sie reden auch immer dabei, inwiefern sie eigentlich ihren Kundenstamm aufbauen oder abbauen. Also im Wert.
Ja.
Nicht nur in der Anzahl, sondern im Wert.
Ja.
Und das ist etwas, du siehst das, wenn Unternehmen verkauft werden. Dann gibt es dann auf einmal eine Due Diligence und dann gibt aber im täglichen Doing, in deinem Quartalsbericht.
Spielt ein wenig eine Rolle, ja.
Also ich kenne noch hier das ist alles anekdotisch, deshalb darf man es jetzt erzählen. Ich kenne noch einen großen Weinversandhändler, der hat seine Newsletter-Kampagnen extra noch ins Q3 reingeschoben, damit der praktisch die Umsätze ins Q3, in den Berichtsraum des Q3s rein, wo jeder weiß, du bist ja auch ein Weinexperte, ein Weinmarketing-Experte aus deiner unternehmerischen Vergangenheit. Jeder weiß, dass die beste Zeit, um Wein zu verkaufen, das Q4 ist. So, und warum haben die das gemacht? Weil die CFO-Perspektive mehr Stoff im Q3 brauchte.
Ja.
So, aber von den Kundenwert, also von der Kundenwertoptimierung, wäre es natürlich richtig gewesen, diese Kampagne auch noch im Q4 zu machen.
Ja. So. Und man guckt sehr isoliert drauf, Teams sind nicht connected und man schafft sich ein Problem in der Zukunft.
Ja, richtig. So, schönes Schlusswort. Deshalb Connected Commerce, das Front-Row-Thema, was wir jetzt hier auch schon regelmäßig besprochen haben und weiterhin besprechen werden. Spätestens dann auf der K5.
Ja, da, auch K5. Da freue ich mich drauf. Ich finde, Connected Commerce ist ja nichts, was Front-Row entwickelt hat. Das ist einfach aber ein Thema, was uns als Marketeers, die jetzt diesen Zugriff auf all diese Daten haben, was frühere Marketeers nicht hatten, in die Lage versetzt, Kanäle übergreifend zu steuern. Und deshalb finde ich es einfach ein tolles Thema und das ist nichts, was heute angestoßen wird und morgen zu Ende ist. Das wird uns über die nächsten Jahre weiter begleiten.
Das glaube ich auch. Lieber Tim, vielen Dank, dass du hier wieder dein Wissen geteilt hast. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Haben wir eigentlich schon ein Thema fürs nächste Mal? Nee, machen wir gleich.
Haben wir noch nicht. Müssen wir gleich mal besprechen.
Da holen wir nochmal richtigen Knaller raus. Ja. Sehr gut. Vielen Dank, lieber Tim, und frohes Schaffen.
Erik, danke dir.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.